Ja, heute ist Dreieinigkeitssonntag und die Schriftlesung kommt heute aus dem Römerbrief, aus Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Dort steht, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Glückselig sind die, die Gottes Wort hören und es bewahren.
Amen. Dank sei dem Herrn.
Guten Morgen, es ist richtig schön, mit euch hier zu sein an diesem Dreieinigkeitssonntag. Markus hat schon verraten. Schön, euch hier zu sehen und ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Habt ihr gesegnetes Pfingstfest gefeiert? Ja, wow. Entspannt. Entspanntes Pfingstfest. Ja, letzte Woche war Pfingstsonntag, ich war nicht hier. Ich habe Gutes gehört von unserem Gottesdienstleitungsteam. Wie der Gottesdienst war letzten Sonntag, dass es ein Segen war für die Gemeinde. Letzten Sonntag waren wir, nicht als Familie, ich war tatsächlich nur mit meiner Frau da. Wir waren bei der Calvary Chapel in Paris, in Frankreich. Ja, Paris, ich habe gesagt, Paris, genau. Und die haben natürlich auch Pfingsten gefeiert. Und der Pastor dort, also ein langjähriger Freund von mir, der hat da gepredigt aus Apostelgeschichte 2 und er hat natürlich zitiert Apostelgeschichte Kapitel 2 und Vers 21. Dort heißt es, das ist nämlich, was Petrus spricht, predigt an den Pfingstsonntag, an den ersten Pfingsten. Dort heißt es, und es soll geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, errettet wird. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und Petrus, wenn er seine Pfingstpredigt hält, dann zitiert er, auch bei dieser Stelle, Apostelgeschichte 2, 21, er zitiert den Propheten Joel aus dem Alten Testament, das ist Joel 3, Vers 5. Das heißt, er zitiert eine Prophetie, die wiederum hunderte Jahre davor aufgeschrieben worden war. Und er und was Petrus Aussage letztendlich ist an Pfingsten bei der Ausgießung des Heiligen Geistes ist, diese Prophetie von Joel wird heute in eurer Anwesenheit erfüllt. Heute ist der Tag, an dem Gott seinen Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgießt. Heute ist der Tag, an dem, wenn man den Namen des Herrn anruft, man errettet wird. Und natürlich, und es war spannend, alles auf Französisch mit etwas englischer Übersetzung dazu, aber Mike hat gesagt, dass natürlich, wenn man die Prophetie von Joel lesen würde in der Originalsprache, dann war es nicht Französisch, nicht Englisch, nicht Deutsch, auch nicht Griechisch, es war Hebräisch. Das heißt, bei Joel in der Urschrift, wenn es darum geht, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, dann steht im Urtext die Buchstaben, wo wir den Gottesnamen finden, nämlich Yahweh, der Herr, der Gott Israels. Aber, dann hören wir aus Apostelgeschichte 2, Vers 36, am Ende von dieser Pfingstpredigt, sagt Petrus Folgendes. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, und gemeint ist Jesus Christus, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das heißt, Was will Petrus eigentlich hier sagen? Der Heilige Geist spricht hier durch Petrus und sagt, die Prophetie von Joel erfüllt sich jetzt zu Pfingsten. Jetzt ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und damals, als Joel die Prophetie gegeben hat, hieß es, jeder, der den Namen Jahwes, jeder, der den Namen des Herrn Adonai anruft, der wird errettet werden. Und jetzt will Petrus sagen, wer ist dieser Herr? Gott hat diesen Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Adonai, der Kyrios. Jesus Christus ist Yahweh. Jesus Christus ist Gott. Und so kommen wir nach Pfingstsonntag immer wieder, alle Jahre wieder, zum Dreieinigkeitssonntag. Und ich freue mich immer auf Dreieinigkeitssonntag. Ist natürlich ein spannender Sonntag für Prediger. So ein einfaches Thema kommt oft nicht so oft vor. Ich freue mich sehr über Dreieinigkeitssonntag. Es ist halt die Möglichkeit, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ne? Ich glaube, ich habe noch nie so viel Kritik bekommen als über die Predigten zum Dreieinigkeitssonntag. Es ist spannend, wie dieses Thema Dreieinigkeit immer noch umkämpft ist und umstritten ist, auch in der Gemeinde. Aber was wir feststellen wollen ist, mit Dreieinigkeitssonntag meinen wir nichts anderes letztendlich, als dass wir bekennen, Jesus Christus ist Gott und der Heilige Geist ist Gott und der Vater ist Gott und es gibt nur einen Gott. Was passiert, wenn wir es erlauben, dass das Neue Testament uns quasi seine Botschaft vermittelt und wir diese Botschaft annehmen? Was finden wir? Wir finden, wenn wir das Neue Testament lesen, wir finden das hervorgehoben oder das betont, dass Jesus Christus Gott ist, dass er unsere Anbetung, unseren Lob, unsere Ehre gebührt. Wir haben es gerade, ich fand es gerade spannend, als ich hinten saß oder stand während unseres Lobpreises. Wir haben alle aus vollen Herzen Gott den Vater angebetet, aber auch Gott den Sohn, Jesus Christus und auch den Heiligen Geist. Wir haben dabei keinen Unterschied gemacht. Wir haben ein Akt des Anbetung, der Anbetung, des Anbetens gebracht heute Morgen an unseren dreieinigen Gott. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann erkennen wir durch und durch, Jesus Christus gebührt die Ehre. Jesus Christus gebührt unsere Anbetung, unser Lob. Wir sehen das zum Beispiel bei dem Apostel Thomas, wenn der Thomas natürlich nicht da ist am Tag der Auferstehung. Und ein paar Tage später, er ist natürlich der Zweifelnde, der glaubt noch nicht, dann sieht er Jesus Christus, er sieht die Wunden von der Kreuzigung und den auferstandenen Jesus und er bekennt mit seinem Mund, was bekennt er? Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht zu ihm, hey, stopp mal, ich bin nur ein Mensch wie du. Jesus nimmt diese Anbetung an. Jesus lässt sich von Thomas anbeten als Herr, Kyrios, Adonai und Gott. Wir erkennen, wenn wir durch das Neue Testament durchlesen, dass Jesus Christus, dass es sich lohnt, dass er würdig ist, dass wir ihm nachfolgen, dass er würdig ist, dass wir unser Leben nach seinem Vorbild gestalten, dass er der Gottmensch ist, dass er derjenige ist, wir haben es aber eben auch gesungen, dass er derjenige ist, der uns die Erlösung bringt und auch für uns die Erlösung gewinnt durch seinen Sieg am Kreuz und durch seine Auferstehung am dritten Tag. Aber wir finden nicht nur diesen Fokus auf Jesus Christus als Gott zu uns gekommen. Wir sehen auch eine Hervorhebung, eine Betonung von der Einheit, von der innigen Beziehung zwischen Jesus dem Sohn und Gott dem Vater. Was sagt Jesus? Zum Beispiel Johannes Evangelium, ich und der Vater, wir sind eins. Ich tue nur das, was der Vater mir sagt. Ich tue nur den Willen von dem, der mich gesandt hat. Diese große Einheit zwischen Jesus Christus, dem Sohn, und seinem Vater. Wenn wir unsere ganze Erlösung in der Person von Jesus Christus anschauen, von seiner Geburt durch die Kraft des Heiligen Geistes, eine Jungfraugeburt, hin zu seinem Leben, seine Lehre, eben, dass er kommt, um letztendlich den Vater zu offenbaren, Gott zu offenbaren in seine Lehre. Ich ziehe euch zum Vater, ich zeige euch den Vater. Ich und der Vater sind eins in seiner Lehre, in seinem Dienst, aber auch in seinem Leiden, in seiner Kreuzigung, in seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Wir sehen, da wird ein Unterschied gemacht zwischen Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist auf der Erde, Jesus betet zu seinem Vater. Jesus handelt im Auftrag des Vaters. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Er sagt nicht, ich bin der Vater. Er sagt aber, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wir sehen diese Einheit auf der anderen Seite, aber ein Unterschied wird gemacht zwischen Jesus als Sohn Gottes und Gott, der Vater im Himmel. Und dann, eben wie wir dann letzten Sonntag gefeiert haben bei Pfingsten, als der Heilige Geist dann, der verheißen wurde von dem Vater und dem Sohn, der Geist Gottes, wie er genannt wird, der Geist von Jesus Christus, wie er auch genannt wird, er wird ausgegossen, wie Jesus es verheißen hat. Dieser ganze Kapitel im Johannesevangelium 14 und 15, wo Jesus sagt, wenn ich jetzt euch verlasse, wenn ich weggehe, dann will ich euch nicht alleine lassen. Ich werde den senden und ich werde den Vater bitten und er wird den senden, nämlich der Paraklet, der Tröster, der Helfer, der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist dann ausgegossen wird, wir sehen diesen gleichen Unterschied. Der Heilige Geist ist nicht der Vater, er ist nicht der Sohn. Jesus spricht davon, dass er gehen wird, damit der Geist kommen kann. Und doch diese gleiche Einheit. Als wir gerade gesungen haben, yet not I, but through Christ in me. Wie ist Jesus Christus in dir? Wie ist Jesus Christus in uns? Jesus Christus, wissen wir bekennen das im Glaubensbekenntnis, er sitzt zu Rechten des Vaters, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus Christus jetzt als wahre Gott und wahrer Mensch sitzt zu Rechten des Vaters. Das heißt, wenn wir bekennen, Jesus Christus ist in mir, dass ich dieses Leben lebe, doch aber nicht durch mich, sondern durch Christus, der in mir ist, dann bekennen wir letztendlich, dass Christus in mir ist durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist erkennen wir als eine Person, als Gott, der auch unsere Anbetung und Ehre und Lobpreis gebührt und der doch auch in der Einheit ist mit dem Vater und dem Sohn. Und wir sehen unsere Erlösung, genauso wie unser Leben, unsere Erlösung ist von dem Vater durch den Sohn oder aufgrund dessen, was der Sohn tut und durch den Heiligen Geist. Das sehen wir direkt am Anfang bei der Schöpfung in 1. Mose. Gott spricht, der Vater spricht und das Wort, was er spricht, das ist das Bild, was Johannes dann nimmt in seinem Evangelium. Ganz am Anfang. Johannes 1 und Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der Vater spricht den Logos, das Wort, welcher Jesus Christus ist. Und es ist der Geist Gottes, der schwebt über das Wasser, der dann die Macht und die Kraft ausübt, um die Schöpfung zustande zu bringen, um unser Leben zustande zu bringen. Es ist der Geist, der immer Leben schenkt. Das war bei der Schöpfung so und es ist auch bei unserer Erlösung so. Galater 4, 4 bis 6. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott sendet seinen Sohn, der Vater sendet seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wir sehen hier auch diese von dem Vater aufgrund dessen, was der Sohn tut und durch den Heiligen Geist. Der Vater sendet seinen Sohn, um uns loszukaufen aus der Sklaverei des Todes und der Sünde und des Gesetzes. Wir werden losgekauft durch das vollendete Werk von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha und wir empfangen den Heiligen Geist als Siegel. Oder tatsächlich in unserer Römerstelle, die für uns vorgelesen wurde, zu der wir noch zurückkehren, ist es der Geist selbst, der uns Söhne und also Kinder Gottes macht. Der Vater sendet den Sohn Jesus Christus, der unsere Erlösung erlangt durch seinen Sieg am Kreuz und seine Auferstehung. Und es ist der Geist, der dann neues geistliches Leben schenkt, der unsere Errettung dann vollbringt letztendlich, dass wir daran Anteil haben, dass Jesus Christus in uns ist, dass wir in die Familie Gottes eingeboren werden, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind, nicht mehr Knechte, sondern Söhne und Töchter, Miterben mit Jesus Christus, der jetzt unser Bruder ist. Aber das ist nicht nur, was wir irgendwie lesen, wenn wir durch das Neue Testament gehen, als ob wir irgendwie diesen Text nur analysieren und erkennen, na ja, das steht irgendwie in dem Text, sondern das, was wir in der Bibel lesen, und ich würde hoffen, dass sie mir dazu stimmt, dass das passt auch zu unserer Erfahrung in der Gemeinde als das Volk Gottes. Wir erleben den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in unserer Anbetung, in unserem Gebet. Wie der Heilige Geist uns leitet und führt in unser Leben, wie er unsere Herzen lenkt, dass wir Jesus Christus lieben, wie wir dann beten, aber Vater, unser Vater im Himmel, in unserem Leben gemeinsam. Dass wir überhaupt diese Gemeinschaft, diese Koinonia haben, ist ein starkes Zeugnis für die Realität der heiligen Dreieinigkeit. Und wenn wir unsere Erlösung, ja, wenn wir sogar unser Leben, wenn wir unser Alles von dem Vater durch den Sohn und durch den Heiligen Geist empfangen, dann ist unsere Antwort darauf, unsere Anbetung, geht letztendlich in die andere Richtung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns, aufgrund dessen, was Jesus Christus getan hat, hin zum Vater. Wir wenden uns, wir dürfen, das ist überhaupt die Botschaft von dem Hebräerbrief zum Beispiel, oder von dem Epheserbrief. Wir, wo wir fern waren, wir gehörten nicht zu dem Volk Gottes. Wir hatten eigentlich keine Gemeinschaft, keinen Kontakt, kein Erkenntnis von Gott. Gott hat seinen Sohn zu uns gesandt. Er hat unsere Erlösung erlangt am Kreuz. Und Gott gießt seinen Geist aus an Pfingsten. Und dieser Geist Gottes, der Heilige Geist, macht uns zu Kinder, zu Söhne und Töchter Gottes. Und jetzt in der Kraft von diesem Heiligen Geist, der in uns wohnt, Gott selbst in uns, kommen wir aufgrund des vollendeten Werkes von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, in das Allerheiligtum, in die Gegenwart Gottes des Vaters selbst. Zu ihm dürfen wir dann sprechen, wie der Sohn schon immer gesprochen hat, aber Vater. Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn, Jesus Christus, haben wir den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Wenn wir über Gott sprechen als heilige Dreieinigkeit, wenn wir über diese Lehre von der heiligen Dreieinigkeit sprechen, ich mag das einerseits nicht, ich möchte jetzt nicht euch den Eindruck geben, das wäre irgendwie eine besondere Lehre, dass wir quasi einmal im Jahr an Dreieinigkeitssonntag holen wir diese Lehre aus dem Schrank raus und ist ein bisschen staubig und gucken uns diese Lehre an und denken, spannend, und dann schieben wir es wieder in den Schrank und es hat keinerlei Bedeutung für uns, überhaupt nicht. Wenn wir von der heiligen Dreieinigkeit reden, dann reden wir von Gott. Wir reden von Gott, von dem, den wir alle kennen wollen, kennen müssen, wie er wirklich ist, wie er sich offenbart hat in der Schrift und auch in unser Leben. Und deshalb, wenn wir von dieser Lehre sprechen, dann will diese Lehre uns einfach zeigen, was wir bekennen müssen, damit wir die Schrift nicht leugnen an der einen oder anderen Stelle. Lehrt uns die Bibel, dass wir Gott und Gott allein anbeten sollen? Ja. Sorry, normalerweise dürft ihr nicht reden, ne? Oder redet ihr nicht, weiß ich nicht. Ja, aber das wäre die erwünschte Antwort. Ja, wir dürfen Gott und Gott alleine anbeten. Wir denken an Jesus in der Wüste. Du sollst den Herrn, deinen Gott, und ihn alleine anbeten, sagt Jesus, als der Ankläger zu ihm kommt. Lehrt uns aber die Bibel, dass wir Jesus Christus und den Heiligen Geist anbeten sollen? Ja. Lehrt uns die Bibel, dass Jesus Christus und der Heilige Geist Gott sind? Ja. Lehrt uns die Bibel, dass es nur einen Gott gibt? Ja. Lehrt uns die Bibel, dass es aber einen wahren und einen echten Unterschied gibt zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist als Personen der Dreieinigkeit? Ja. Die Bibel lehrt uns all diese Dinge. Und wir halten sie in gewisser Weise in einer Spannung. Nicht in einem Widerspruch, aber in einer Spannung. Was hat das aber mit uns zu tun? Warum könnte das jetzt wichtig sein für uns? Ich meine, einerseits, wenn Gott dreieinig ist und er in aller Ewigkeit existiert hat als Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann ist er die Basis für alles Sein. Dann ist es wahrscheinlich wichtig, dass wir das wissen. Aber das kurz beiseite. Was können wir vielleicht heute mitnehmen für uns? Ich habe ein paar von diesen Gedanken schon mal erwähnt, auch an Dreieinigkeitssonntagen. Aber ich gebe sie euch weiter, weil ich glaube, das ist kernwichtig, dass wir diese Dinge verinnerlichen, dass wir mehr und mehr danach leben. In Johannes 20 und Vers 31 schreibt uns Johannes, dass er sein Evangelium schreibt, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Warum schreibt Johannes hier sein Evangelium? Er schreibt, damit wir glauben, dass Jesus der Messias ist, der Gesalbte, das heißt eigentlich der, auf den der Heilige Geist ruht, der Sohn Gottes, das heißt Gott ist sein Vater, hier ist eine Beziehung angesprochen, das ist der Vater und der Sohn, und damit ihr durch den Glauben an diesen Jesus Christus in seinem Namen, damit ihr Leben habt. Oder an anderer Stelle heißt es in Jesu Gebet in Johannes 17, das ist das ewige Leben. Gott zu kennen und Jesus Christus, den er gesandt hat. Das ist Leben, Gott zu kennen. Letztendlich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, dieser Ruf an Jesus Christus zu glauben, ist ein Ruf zu glauben an einen dreieinigen Gott. Weil Jesus der Sohn Gottes ist, Gott ist sein Vater. Und er ist eben der Christus, der Gesalbte, der mit dem Heiligen Geist gesalbt ist. Der Gott, den Jesus Christus verkündigt, den er zeigt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Gott, den Jesus Christus verkündigt, ist ein Vater, der seinen Sohn liebt und der seinen Heiligen Geist auf ihn ausgießt, letztendlich als Zeichen, als Zeuge von dieser Liebe. Das sieht man an der Taufe von Jesus Christus, als Jesus im Jordan steht. Markus 1 und Vers 11. Und Markus berichtet für uns, was da passiert. Auch hier sehen wir alle drei Personen, dritte Einigkeit. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel. Wer ist diese Stimme? Wir fragen uns. Ist es ein Engel? Nein, du bist mein geliebter Sohn. Hier ist wieder Beziehung, Verhältnis. Der Vater, man kann nur zu einem Person sprechen, du bist mein geliebter Sohn, wenn da ein Verhältnis von Vaterschaft da ist. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und während Jesus diese Stimme hört, lesen wir, wie der Geist Gottes in der Gestalt von einer Taube aus dem Himmel herabkommt und auf ihn ruht. Jesus offenbart uns Gott als Dreieinigkeit, und das heißt, Jesus offenbart uns einen Gott, der als Vater seinen Sohn liebt, in und durch den Heiligen Geist. Und das bedeutet, Jesus offenbart uns einen Gott, der von dem gesagt werden kann, von dem geschrieben werden kann durch den Apostel Johannes, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ich bin zutiefst davon überzeugt, mehr als je zuvor, die eigentliche Grundlage dafür, dass wir sagen können, Gott ist Liebe, liegt alleine in der Wahrhaftigkeit der heiligen Dreieinigkeit. Und mein Wunsch ist, mein Herz ist, dass wenn wir an Gott denken, das habe ich auch schon mal gesagt, wenn wir an Gott denken, vielleicht muss das auch dazu führen, dass wir auch unsere Sprache verändern. Natürlich spricht die Bibel von Gott und von dem Herrn, aber wir wollen nicht durch unsere Sprache unsere Gedanken in eine falsche Richtung lenken. Wir wollen nicht, wenn wir das Wort Gott sagen, implizit daran denken, Gott ist ein fernes, einsames, alleiniges Wesen, der Gott der Philosophen vielleicht, der Gott, der irgendwie haben viele Religionen Gott und das ist eben irgendwie Gott. Wir wollen eigentlich unsere Denken prägen durch unsere Sprache und wir wollen, wenn wir an Gott denken, wir wollen denken an einen Vater und einen Sohn und einen Heiligen Geist. Es gab einen Kirchenvater, Gregor von Nazianz. Es gibt einige Gregors, das ist das Problem, aber ihr werdet mir verzeihen, der Gregor auch. Der gesagt hat, es gibt auch Gregor von Nyssa, ne? Der gesagt hat, wenn ich an den Vater denke, dann denke ich sofort an den Sohn, der den Vater gesandt hat. Und wenn ich an den Sohn denke, dann denke ich sofort an den Geist, der den Sohn bezeugt. Und sobald ich an den Geist denke, dann denke ich wieder an die Einheit der Heiligen Dreieinigkeit, die Einheit Gottes. Diese Art von Kontemplation, das ist, was ich mir wünsche für uns. Dass wenn das Wort Gott über unsere Lippen kommt, nicht ein ferner Gott der Philosophen gemeint ist, von Aristoteles oder Platon oder irgendwie Gott. Wer ist Gott? sondern dass in unseren Gedanken kommt, wenn dieses Wort über unsere Lippen kommt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die Realität, die Jesus Christus uns offenbart. Das ist die Realität, die die Heilige Schrift uns offenbart. Das ist die Realität, in der wir leben müssen als Christen. Das ist unsere Identität. Wir sind alle von uns getauft auf den Namen Gottes, nämlich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen so von Gott denken, weil Gott so ist. Er ist der eine wahre Gott. Das heißt, es gehört zum Wesen Gottes sein. Ich weiß ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube es aber nicht. Es gehört zum Wesen von Gott sein, dreieinig zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt keine Kategorie, wie man zum Beispiel, keine Ahnung, bei Wikipedia, ne? Manchmal gibt es diese Oberseiten, ne? Alle Kategorien. Keine Ahnung, schöne Städte in Frankreich. Kann man gucken, hier Paris, Avignon, Aix-en-Provence, Arles und so weiter. Man sucht eine Kategorie aus, ne? Es ist nicht so Gott. Gott ist so die Überkategorie und dann christliche Gott und jüdische Gott und islamische Gott und Götter von den Römern und Griechen. Und es gibt nicht diese Oberkategorie Gott nach dem Motto der Gott der Philosophen, der alleinige Gott. Das gibt's eigentlich nicht, weil das ist nicht die Realität. Es ist eigentlich umgekehrt. Die Realität, was heißt es, Gott zu sein, ist dreieinig zu sein, Vater, Sohn und Heiliger Geist, weil Gott so immer so existiert hat. Es gab niemals eine Zeit, wo der Geist nicht war. Es gab niemals eine Zeit, wo der Sohn nicht war. Jesus Christus Gebet, Johannes 17, Vater, ich möchte, dass, wie heißt es genau, dass sie die Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast vor Grundlegung der Welt, in aller Ewigkeit. Das ist es, Gott zu sein, vor Grundlegung der Welt, vor der Schöpfung der Welt, gab es nicht Gott alleine, es gab immer Gott als heilige Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ultimative Realität. Alle anderen Vorstellungen von Gott, die sind derivativ. Die sind später entstanden durch Menschengedanken. Wir können uns eigentlich keinen Gott, oder wir wollen uns eigentlich keinen Gott vorstellen, der nicht heilig und dreieinig ist. Und wenn wir einen dreieinigen Gott haben, dann haben wir eben einen Gott, der ganz anders ist als alle anderen Gottesvorstellungen in dieser Welt. Und das ist real, auch für uns hier und heute in Freiburg, in unserer Gesellschaft. Wenn wir von Gott reden, das muss die Welt verstehen, wenn wir von Gott reden, dann reden wir nicht von einem, nicht in erster Linie von einem Gott von Aristoteles, der alles quasi in Gang gesetzt hat. Wir reden von einem Vater, der seinen Sohn liebt und der seinen Heiligen Geist ausgießt. Ein Gott, der in aller Ewigkeit vollkommene Liebe, nicht schnulzige Liebe, sondern vollkommene Beziehung, gegenseitige Liebe gelebt hat, in aller Ewigkeit. Das ist sein Wesen. Stellt euch vor, Gott wäre tatsächlich nur eine, man nennt das in der Philosophie ein Monad, eine einzige Person, dass er in aller Ewigkeit allein gewesen wäre, dass er eben kein Vater wäre und keine ewige Beziehung hätte mit einem Sohn, der zu ihm gehört. Wenn Gott so wäre, dann in aller Ewigkeit würde er nicht wissen, verstehen, erleben, was Liebe ist, was Gemeinschaft ist. Denn es gibt keinen anderen, es gibt kein Gegenüber und Liebe und Gemeinschaft braucht einen anderen, ein Gegenüber. Ein Objekt, meine Liebe, ein Subjekt, ich liebe dich. Augustinus hat sich das so vorgestellt, dass der Vater seinen Sohn, Jesus Christus, liebt, der Sohn liebt seinen Vater und ich glaube, es ist am besten gesagt, der Zeuge oder der Zeuge von dieser Liebe ist der Heilige Geist. Und dass man das sieht an der Taufe von Jesus Christus, dass der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und was passiert in dem Moment? Der Vater schenkt den Heiligen Geist seinem geliebten Sohn. Es braucht ein Gegenüber für Gemeinschaft und Liebe. Wenn Gott nur ein Monad wäre, eine einzige Person wäre, dann könnte man nicht sagen, Gott ist Liebe. Man könnte das nicht sagen. Das verändert alles. Er wäre ein Gott, der keine Gemeinschaft mit uns teilen könnte. Er könnte keine Koinonie mit uns haben. Der wäre ein Gott, der nicht Liebe wäre. Er würde auch nicht wissen, was Gemeinschaft ist. Er würde auch nicht wissen, was Liebe ist. Was würde er verstehen von Gnade? Es wäre ein Gott, letztendlich könnten wir so einen Gott letztendlich fürchten, vielleicht respektieren, aber wir könnten nie in Liebe zu diesem Gott hingezogen werden. Wir könnten nie unsere Herzen ausgehen und sagen, Jesus, ich liebe dich. Ich freue mich, in deiner Gegenwart zu sein. So wichtig ist das, so fundamental ist die Lehre der Heiligen Dreieinigkeit. Es ist kein mathematischer Paradox, es ist kein irgendwas, was wir aus dem Schrank einmal im Jahr rausnehmen. Das ist eigentlich das Fundament von unserem Christsein, von deiner und von meiner Identität. Wie ich gesagt habe, das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Es gibt so viele heute, die Gott nur als Tyrann oder ja Diktator sehen. Das ist ihre Vorstellung von Gott. Und die sehen uns als Christen, wir sind irgendwie die Knechte von diesem Gott. Wir können keinen Spaß haben, keine Freude haben in unserem Leben, weil wir haben irgendwelche Regeln, die wir befolgen müssen für diesen himmlischen Tyrann. Und darum wollen sie nicht, dass es einen Gott gibt. Und wenn sie recht hätten, wenn Gott wirklich nur ein herrschend Gebieter an Machthaber wäre, als alleinige, als Monad, als eine Person, und wenn er nicht Liebe wäre, dann ja, ich glaube, da ist was dran. Ich weiß nicht, ob ich an so einen Gott glauben würde. Aber wenn Gott ein Vater ist, der seinen Sohn liebt und der seinen Heiligen Geist auf ihn ausgießt und der letztendlich seinen Heiligen Geist, wie wir in Galater und Römer gehört haben, auf uns ausgießt, dass der Geist Gottes uns zu Söhne und Töchter Gottes macht, dass wir hineinadoptiert werden in die Familie Gottes, dass der Heilige Geist auch auf uns ruht, dass wir neben Jesus Christus stehen als Miterben, dass wir neben Christus stehen, er ist unser Bruder, und wir dürfen uns auch wenden an den Vater, und wie Jesus Christus aller Ewigkeit gesagt hat, Vater, mein Vater, aber Vater, und wir dürfen jetzt auch von Herzen sagen, wir sind in die Gegenwart Gottes gekommen, in das Allerheiligtum, und wir stehen in der Gegenwart Gottes, und wir dürfen auch sagen, unser Vater. Das ist ein völlig, völlig anderes Bild. Aber lass uns kurz nochmal vorstellen, wenn Gott als eine Person oder Monad, es geht ihm eigentlich letztendlich nur um Herrschen, tatsächlich. In aller Ewigkeit geht es ihm nicht um Beziehung, es geht nur um Macht und Herrschen, und das war's. Wie würde das Evangelium so aussehen? Vielleicht so, er ist der Herrscher, wir haben die Regeln gebrochen. Vielleicht würde er uns vergeben, aber eigentlich kann man nicht von Vergebung sprechen. Man kann von Barmherzigkeit sprechen, aber nicht von Vergebung. Allah ist nicht der Gott, der vergibt, Allah ist der Barmherzige. Vielleicht ist er uns barmherzig, wenn wir ihn treffen auf einem guten Tag. Irgendwie kann er uns vielleicht Barmherzigkeit erweisen. Er kann uns nicht Sünden vergeben durch seinen Sohn, der sein Leben für uns gelassen hat am Kreuz, der tatsächlich die Strafe für Sünde getragen hat. Nee, er kann uns nicht vergeben. Er kann uns höchstens barmherzig sein, wenn wir die Regeln gebrochen haben. Und die gute Nachricht, das Evangelium ist, ich kann wieder unter seine rechtmäßige Autorität kommen. Super. Aber wenn das Evangelium ist, dann das einzige Verhältnis, die einzige Beziehung, von der man sprechen kann, ist, dass ich unter seine Herrschaft leben kann, als angenommener Sklave, Knecht. Es ist die Gotteslehre, das ist die größte Schwäche mit dem Islam. Und es ist auch, liegt auch, und in dieser Schwäche liegt die Wurzel für alle anderen Probleme mit dem Islam. Nur ein Gott, der dreieinig ist, kann auch ein persönlicher Gott sein. Nur die heilige Dreieinigkeit kann Liebe sein. Menschliche Liebe, unsere Liebe, die wir auch füreinander haben in dieser Gemeinschaft, kann nicht Gottes Wesen reflektieren, es sei denn, Gott selbst lebt die Liebe, lebt die Gemeinschaft, nämlich eine Dreieinigkeit ist von Personen in Einigkeit und in Gemeinschaft. Ein einziger Gott kann nicht lieben, und weil es nicht lieben kann, kann es auch keine Person sein. Überhaupt unsere Vorstellung von uns als Personen geht zurück auf die Lehre der heiligen Dreieinigkeit. Das griechische Wort hinter Person ist prosopon, das heißt Gesicht. Da ist was Spannendes dran, dass innerhalb der Dreieinigkeit, es geht darum, dass man sich Angesicht zu Angesicht anschaut. Das ist ein bisschen, wie gesagt, ich war bis gestern im Urlaub, aber wir sind gleich durch. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, und am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort hinter bei ist eigentlich das Wort für Angesicht zu Angesicht. Jesus schaute den Vater an. Hier ist die Begründung für Persönlichkeit. Das Gegenüber anzuschauen und ihn zu erkennen und von ihm erkannt zu werden. Ein einziger oder eine einsame, alleiniger Gott, ein Gott von nur einer Person, kann nicht lieben, kann auch keine Person sein. Es gibt kein Gegenüber, um das Angesicht anzuschauen. Und wenn Gott nicht persönlich ist, dann können wir es auch nicht sein. Und wenn wir auch keine Person sind, dann können wir auch nicht lieben. Islam behauptet, Allah ist mächtig und allmächtig und es geht um seinen Willen. Und Islam heißt letztendlich nichts anderes als Unterwerfung, Unterordnung unter diesem allmächtigen Willen des Allah. Das ist das Gottesbild vom Islam. Aber wenn wir über unser Gottesbild sprechen, wenn wir über unseren Gott sprechen, dann sehen wir, die Lehre der heiligen Dreieinigkeit zeigt nicht, dass reine Macht oder Herrschen oder Wille letztendlich ultimativ ist, sondern Liebe. Liebe. Letztendlich die Liebe Gottes für uns. Mit unserem Gott ist es so anders. Mit diesem Gott, der auch mein Vater ist, was er will, ist nicht nur, dass ich ein angenommener Knecht bin in seinem Königreich, sondern er will mich, er will die Liebe, die er für seinen Sohn in aller Ewigkeit hatte, auf mich setzen, auf dich setzen. In Johannes 17, Vers 23 sagt Jesus etwas, ich glaube, das richtige Wort ist Krasses. Er sagt ja was Krasses. Habe ich von Johann Wolfgang von Goethe. Dieser Ausdruck. Er sagt, er spricht von uns, er betet ja für uns, das ist sein Gebet. Er spricht von uns und er sagt, sie sind Vater von dir geliebt, wie ich von dir geliebt bin. Man liest so schnell über diese kleinen Sätze, aber das ist was Krasses. Genauso sehr wie der Vater in aller Ewigkeit, man muss sich das vorstellen, man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, es gab nie einen Anfang, das ist vollkommene, ewige Liebe, ohne Bruch, ohne Sünde, ohne Enttäuschung, ohne Bitterkeit, ohne Neid, vollkommene Liebe. Keine schnulzige Liebe, starke Liebe. Wie der Vater in aller Ewigkeit seinen Sohn Jesus Christus mit dieser Liebe geliebt hat. Der Sohn mit der ähnlichen Liebe zurück an seinen Vater. Genauso liebt der Vater dich, wenn du in Christus bist, nämlich wenn du den Heiligen Geist, die Gegenwart der heiligen Dreieinigkeit in dir aufgenommen hast. Wer an mich glaubt, ich und der Vater werden zu ihm kommen, werden Wohnung bei ihm aufschlagen. Durch den Heiligen Geist ist in dir letztendlich der Vater und der Sohn auch. Das ist die Spannung der sogenannten Perichorese, das Ineinandersein der heiligen Dreieinigkeit, denn natürlich sind das drei unterschiedliche Personen, aber es ist letztendlich nur ein Gott. Wenn du in Christus bist, das heißt, wenn der Geist Gottes in dir wohnhaft ist, wenn er als Siegel auf dir ruht, Wenn du Miterbe mit Jesus Christus geworden bist, wenn du Sohn oder Tochter Gottes geworden bist, dann was heißt das, Sohn Gottes zu sein? Das ist volle Bedeutung. Das ist, du genießt die gleiche Liebe, die Jesus Christus schon in aller Ewigkeit genossen hat von seinem Vater. Die vollkommene Liebe Gottes des Vaters. Das ist die Botschaft, die wir an die Welt nehmen. Eine völlig, völlig andere Botschaft, als was der Islam anzubieten hat. Eine völlig andere Botschaft, als die leere Liebe, die unsere postmoderne Welt anzubieten hat. Das Evangelium heißt, der Vater wird dich aufnehmen als sein geliebtes Kind mit der gleichen Liebe, mit der er immer in alle Ewigkeit seinen Sohn Jesus Christus geliebt hat. Und ich glaube, wenn Gott nicht Dreieinigkeit wäre, dann wir könnten eigentlich keine Sicherheit haben. Wenn Gott nur diese himmlische Machthaber wäre, welche Sicherheit könnten wir haben? Ich meine, ich bin kein Experte in der islamischen Theologie, aber ich habe genug gelesen über die Jahre, um zu wissen, dass es eigentlich wenig Sicherheit gibt im Islam. Nicht mal ist gewiss, wo der Prophet Mohammed gerade ist. Ist er angenommen worden? Hatte Allah für ihn Barmherzigkeit? Das weiß man nicht. Und wenn wir nur seine Knechte wären, in seinem Königreich, dann was passiert, wenn wir ihn wieder missfallen? Er könnte uns einfach von sich stoßen. Aber überleg, was wir gerade gehört haben aus dem priesterlichen Gebet von Jesus Christus. Sie sind von dir geliebt, wie ich von dir geliebt bin. Kann es sein, kann es jemals vorkommen, dass der Vater seinen Sohn Jesus Christus von sich stoßt? Nein. Nein. Wir reden von einer ewigen, vollkommenen Liebe. Und wir sind jetzt Söhne und Töchter. Wir genießen die gleiche Liebe von unserem Vater im Himmel. Wir sind vereint mit Christus, Römer 6, durch unseren Glauben, versiegelt in der Taufe. Wir sind vereint mit Jesus Christus. Wir sind in Christus. Wir sind zweifach sicher, wenn man will. Wir sind zum einen in Jesus Christus und können auch da nicht verstoßen werden. Zum anderen in diese Identität, die wir haben als Söhne und Töchter, können wir nicht verstoßen werden, weil wir genießen die gleiche vollkommene Liebe seit Gründung der Welt. Die der Vater hatte vor Gründung der Welt für den Sohn. Wenn wir in dem Sohn Jesus Christus sind, dann wird Gott uns als Vater nie verstoßen. Wir sind absolut sicher in der Liebe des Vaters. Wir sind absolut sicher in Christus. Genau. Deshalb heilige Dreieinigkeit. Ich wünsche mir, dass wir das verinnerlichen. Ich wünsche mir, dass wir danach leben. Ich wünsche mir, dass das zum Ausdruck kommt in der Art und Weise, wie wir singen, welche Lieder wir singen, welche Inhalte wir singen, wie wir beten, dass wir voll in unserer Identität leben als Söhne und Töchter Gottes. Und dass das auch unsere Identität prägt, gerade wenn wir vielleicht geplagt sind von Zweifel, was unser Selbstwert betrifft, oder wir vertrauen Gott nicht, oder wir fühlen uns fern von ihm. Wir müssen, wie Psalm 42, wie der Psalmist in diesem Psalm, immer wieder zu uns selber predigen, was Wahrheit ist. Wir müssen gegründet sein in diese Wahrheit, in der Wahrheit der heiligen Dreieinigkeit. Wir müssen erkennen, überhaupt ist die Wahrheit der heiligen Dreieinigkeit das Fundament, die Gründung für unsere Koinonia, Gemeinschaft, die wir hier haben als Gemeinde Jesu Christi, die wir gleich zum Ausdruck bringen werden durch das Abendmahl. Es ist auch überhaupt die Grundlage für menschliche Beziehungen, für Freundschaft, für Ehe, für Familie. Es ist überhaupt die Grundlage dafür, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, dass so oft in der Bibel über das Angesicht gesprochen wird, über das Miteinander gesprochen wird. Und wir müssen das mehr und mehr auch verinnerlichen, auch in unserer Anbetung. Wir, glauben nicht an einen Gott, der weit weg von uns ist, der fern ist. Wir glauben an einen Gott, der unser Vater ist, der seinen Sohn zu uns gesandt hat, sein geliebter Sohn. Jesus ist uns nahe gekommen. Jesus ist einer von uns geworden. Und dadurch, dass Jesus Christus einer von uns geworden ist, können wir in Jesus Christus sogar in Gottes Familie aufgenommen werden, in seiner Familie adoptiert werden, indem wir den Heiligen Geist bekommen, den Geist der Sohnschaft. Ich hatte noch ein paar Gedanken zu Römer 8, aber ich lasse jetzt weg. Aber ich muss jetzt irgendwie ein Ende finden für diese Predigt. Und deshalb nehme ich das Wort Gottes. Und ich lese euch nochmal vor. Römer 8, 14 bis 17. Und ich lade euch ein, einfach über diese Inhalte, diese Worte zu meditieren, aufgrund dessen, was wir miteinander gemeinsam gehört haben heute Morgen. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete die Lobpreise, nach vorne zu kommen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du heilig bist. Wir danken dir, dass du dreieinig bist. Wir danken dir, dass du tatsächlich Liebe bist. Und wie wunderschön, wie fröhlich, wie tröstend, wie ermutigend ist diese Botschaft. Gott ist Liebe. Und wie der Apostel schreibt in seinem Brief, dass wir daran erkennen, wie groß deine Liebe ist, überhaupt was deine Liebe ist, dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast zu uns, als Sühne für unsere Sünde, um uns frei zu kaufen von der Macht des Todes, der Sünde und des Teufels. Frei zu kaufen heißt, du hast uns freigekauft aus dem Finsternis, aus dem Königreich der Finsternis und du hast uns übersetzt in das Königreich des Lichtes, in das Königreich von deinem Sohn, Jesus Christus. Wir kennen deinen Sohn. Durch den Heiligen Geist, der in uns ist, haben wir Gemeinschaft mit dir und mit dem Sohn Jesus Christus. Und ich danke dir, Vater, dass diese Identität sicher ist. Das gute Werk, was du in uns begonnen hast, das wirst du sicher zu Ende führen am letzten Tag. Helf uns, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, gleich zu schmecken. Ja, zu schmecken und an unseren Zungen auch zu sehen, dass du gut bist. Schenk uns Freude auf unseren Lippen, unseren Herzen, auf unseren Gesichtern. Amen.